denke, wir werden gleich feststellen, auch an dem Text noch einmal von Jakobus 3, dass in dem, was wir gerade eben getan haben, uns ausgestreckt haben, nach oben geschaut haben, zu Gott, dem allmächtigen Gott, dass darin schon ganz viel Weisheit liegt. Kleine Rückblende, letzten Sonntag, wer war im Patchwork Center dabei? Wer weiß noch, worüber der Text ging oder die Predigt ging? Habt ihr es noch vor Augen? Da ging es um die Macht der Worte. Auch aus Jakobus 3. Und irgendwie hat mich das nochmal so angesprochen, dass ich gedacht habe, ich schaue einfach mal weiter. Was sagt der Jakobus noch alles so? Nicht nur über die Macht der Worte, dass Worte ja einen Flächenbrand entfachen können. Und ich hatte da immer so Amerika, Los Angeles vor Augen, welche Flächenbrände da in den letzten Wochen getobt haben. Und so beschreibt Jakobus die Macht der Worte. Und er sagt, wir sollen nicht mit der einer Zunge Gott loben, Anbetungslieder singen und zugleich fluchen. Also sehr alltagstauglich, finde ich, zumindest wenn ich auf mein Leben schaue. Spätestens beim Fußball passiert mir das öfters. Nils, du schweigst jetzt, was da montags manchmal abgeht, wenn ich daneben geschossen habe oder der andere nicht richtig agiert hat. Also sehr alltagstauglich, und heute geht es um die Macht der Weisheit. Jakobus hat diese Verse geschrieben. Jakobus ist der Bruder von Jesus. Nach Matthäus 6,3 erfahren wir das. Und er hat mit seinem Brief, man könnte sagen, ähnlich von dem Sprüchebuch, also im Alten Testament, hat er so einen Blumenstrauß an Lebensweisheit uns vor Augen gemalt in diesem Brief. Und wir sehen in diesem Abschnitt jetzt, den wir gleich vor uns haben, zwei Arten von Weisheit. Einmal eine negative Form der Weisheit, die sehr dramatisch beschrieben wird, könnte man sagen, und zugleich eine positive Seite der Weisheit, die von Gott geschenkte Weisheit. Erste Frage, und wir blenden mal diese Frage ein: Wer ist aus deiner Perspektive weise? Also jetzt dürft ihr mal kurz so eine Antwort geben. Was zeichnet für euch Weisheit aus?
Lebenserfahrung.
Besonnenheit. Ja. Noch mehr Angebote oder war's das? Authentisch. Sehr intelligent. Das wäre Weisheit, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich wiederhole es einfach nochmal, auch damit auch in der Zoom-Übertragung das rüberkommt. Jemand, der demütig ist. Okay, das war schon eine ganze Menge. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie Jakobus Weisheit beschreibt, was er mit Weisheit verbindet. Zunächst einmal nutzt er den Begriff Sophos oder Sophia, ist das Hauptwort dazu im Griechischen. Und das kennen wir ja zumindest aus dem Namen Sophie oder Sophia. Das ist also die Weise, die Kluge. Haben wir keine im Raum sitzen, oder? Nee. Sonja? Sonja ist die Kurzform. Ja, das wusste ich auch noch. Okay, alles klar, vielen Dank. Ich werde weiser, indem ich das jetzt erfahre. Weise kann man übersetzen auch kundig, erfahren, geschickt, geübt. Der Philosoph ist der Liebhaber der Weisheit. Ja, Philia ist die Liebe, und Philosoph ist dann der Liebhaber der Weisheit. Wobei ich gleich sagen will, da erfahren wir im zweiten Punkt dann mehr, nach biblischer Überzeugung ist der Philosoph nicht automatisch weise. Zumindest dann nicht, wenn er sich abkoppelt von Gott. In Vers 13 heißt es hier in Jakobus 3, wer von euch ist weise und klug? So fragt Jakobus. Der soll es durch seinen guten Lebenswandel zeigen und in weiser Bescheidenheit handeln. Also, diese Weisheit wird sichtbar, und das blenden wir jetzt ein, sie wird sichtbar in der Art und Weise, wie jemand lebt und wie er das zum Ausdruck bringt. Zum Beispiel durch seine Worte, ja, können wir auch einblenden, oder durch seine Entscheidungen, die er im Alltag trifft. Damit wird Weisheit sichtbar. Also Weisheit, die nicht sichtbar wird, ist keine Weisheit. Sie muss sich irgendwo ausdrücken, so sagt Jakobus. Und wer weise ist, der zeigt es durch seinen Lebenswandel. Man könnte sagen, er ist nicht ein Wegweiser, der dauerhaft einen Weg weist, aber den noch nie gegangen ist. Also ein Schild ist ja ein Wegweiser, ist noch nie den Weg gegangen, den es gewiesen hat. Und so soll natürlich auch ein Lehrer nicht nur, und jetzt stehe ich natürlich besonders in Verantwortung, der ich heute Morgen etwas lehre, ich kann nicht Wegweiser sein und zugleich das nicht selber leben. Das hätte nichts mit Weisheit zu tun. Und wer weise ist, der zeigt es durch Bescheidenheit. Das Wort kann man auch mit Sanftmut, mit Freundlichkeit und Milde übersetzen. Bescheidene Menschen, was zeichnet sie aus? Bescheidene Menschen, sie schaffen es, Wertschätzung anderen gegenüber zu zeigen, ohne an sich selber zu zweifeln. Ja, sie drücken das aus, was der andere tut, an Qualitäten hat. Bescheidenheit hat auch was mit einem einfachen Lebensstil zu tun, dass sie nicht ständig dem Luxus und den Statussymbolen hinterherlaufen und davon gefangen sind. Bescheidene Menschen können auch Fehler zugeben. Sie können Feedback hören, ohne gleich an sich selber zu zweifeln. Und ja, Bescheidenheit, vielleicht auch mal ab und zu über sich selber zu lachen, wenn man Fehler gemacht hat. Könnte doch auch ein guter Zug sein. Meine Rückfrage an dich, hättest du das so mit Weisheit in Verbindung gebracht? Das ist das, was Jakobus uns zunächst mal in diesem ersten Punkt vor Augen gemalt hat. Ich gebe zu, das hat mein Verständnis von Weisheit noch mal ein bisschen erweitert. Und zugleich habe ich so gedacht, Mensch, wenn wir das beherzigen, das kann uns in der Arbeitswelt helfen, wo wir unterwegs sind. Das kann uns im Zusammenspiel mit anderen Beziehungsfeldern in der Nachbarschaft helfen. Das kann uns aber auch in unserer Gemeinde helfen, in Arbeitsteams, mit denen wir zusammen unterwegs sind. Das ein Stück zu leben, kann doch hilfreich sein, oder? Ein zweites. Und jetzt kommt die dunkle Seite der Macht der Weisheit, nämlich der Weisheit, die sich von Gott abnabelt. Also den zweiten Punkt wenden wir ein. Es ist eine schädliche, eine negative Form und Jakobus benennt das in den Versen 14 bis 16. Es könnte aber auch sein, dass ihr bitteren Neid und Streitsucht in euren Herzen tragt. Dann sollt ihr nicht mit eurer Weisheit prahlen und damit die Wahrheit verfälschen. Solch eine Weisheit kommt nicht von Gott. Sie ist weltlich und menschlich und von dämonischer Natur. Denn wo Neid und Streitsucht herrschen, da gibt es Unfriede und alle Arten von bösen Taten. Wir müssen uns vor Augen halten, der Jakobus schreibt nicht irgendwo in eine Stadt hinein an jeden Menschen, sondern er hat im Prinzip Christen vor Augen, junge Christen, die sozusagen in der ersten Generation leben, die zum Glauben gekommen sind und denen er nun etwas auf ihren Weg mitgeben will. Sind nicht nur die ersten Christen angesprochen, sondern ich gehe davon aus, dass ein Jakobus auch einen weiteren Blick hat und dass wir genauso damit angesprochen sind. Und ich finde das ziemlich krass, was er hier so beschreibt. Er beschreibt ja eine von Gott abgenabelte, losgelöste Weisheitsform, die irdisch und weltlich ist, die menschlich ist. Da steht Psychikos, das kommt auch im Deutschen ja öfters vor. Das meint den natürlichen Menschen und seine natürliche Art. Paulus hat das mal so gesagt, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Also wenn wir auf der rein menschlichen Ebene bleiben, vernehmen wir noch nichts von der Weisheit, die von oben kommt. Ja, und dann legt der Jakobus nochmal eine Schippe drauf und er sagt, diese Art der Weisheit ist sogar dämonisch, teuflisch. Puh. Der Jakobus, der kann es ja einem so richtig geben, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, warum dieser Jakobusbrief einer der am meisten übersehensten Briefe ist. Hängt sicherlich auch mit Luther zusammen. Wisst ihr, was Luther gesagt hat? Ja, einige wissen es, ne? Bitte? Die strohne Epistel, hat er gesagt. Also das ist so wie Stroh, was nicht viel Hitze bringt. Hängt auch damit zusammen, dass Jakobus an vielen Stellen den Imperativ gebraucht, diese Aufforderung, ja, etwas zu tun und die Werke betont, während Paulus ja immer die Gnade betont hat. Und das hatte Luther ja entdeckt, das war ja seine große Erkenntnis. Aber ich habe eben schon angedeutet, dass da auch viel Weisheit in ganz praktischen Dingen drin liegt. Und Calvin hat das also durchaus viel positiver gewertet, der andere Reformator, und hat da drin viel Lebensweisheit entdeckt. Kapitel 4, Vers 7 sagt Jakobus, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Es scheint so, als wenn Jakobus so dieses Entweder-Oder. Entweder sind wir nach oben angedockt oder wir sind nach unten angedockt. Es gibt für ihn offensichtlich kein Dazwischen. In der Entwicklung kann es sicherlich ein Dazwischen geben, ja, dass wir manchmal pendeln. Und ich sage bewusst wir. Weil wir natürlich manchmal angefochten sind oder plötzlich angetrieben werden von Gedanken, die eben nicht von oben sind. Also, er möchte, dass wir all diese Dinge, die von unten heraus geboren werden, dann nennt er Eifersucht und Neid, oder er nennt Streitsucht, er nennt Aufruhr. Also, damit meint er, dass Leute im Namen der Weisheit immer wieder für Streit sorgen, Aufruhr sorgen und sie finden das noch klug. Sie meinen, ihre Erkenntnis weitergeben zu müssen, aber sie erzeugen keinen Frieden, sondern genau das Gegenteil, nur Unruhe. Ich weiß nicht, ob du solche Menschen kennst. Vielleicht würde man das heute toxisch bezeichnen. Die so toxische Grundmuster haben. Und dann ist es wichtig, das zu erkennen. Aber auch wenn wir selber manchmal so etwas leben, dann ist es wichtig, dass wir uns davon abwenden. Und Vers 14b sagt, nein, wer dies tut oder sogar mit seiner vermeintlichen Weisheit prahlt, der verfälscht die Wahrheit. Da könnte man auch sagen, der verfälscht nicht nur die Wahrheit, der verführt anstelle mit Weisheit zu führen. Also, er lädt uns ein, stattdessen bescheidener zu sein und zum Frieden beizutragen. Ja, ich weiß nicht, ob du dich an einer oder anderen Stelle wieder erkennst. Wenn ich heute ganz viele Punkte aufgreife, dann geht es mir nicht darum, dass wir jeden Punkt genau mit nach Hause nehmen, sondern vielleicht dockst du irgendwo an einem Punkt an und sagst, da möchte ich nochmal dem nachgehen und auch mit Gott darüber reden, ob da irgendetwas in mir ist. Wir kommen aber zum dritten und jetzt geht's ein bisschen hoffentlich ermutigender weiter. Sorry, wenn der Jakobus, ich kann's ja nicht halten, der hat uns in die Tiefe geführt. Aber jetzt geht's wieder bergauf von der lebendigen Macht der Weisheit, die von oben kommt. Die Weisheit von oben ist zuerst einmal rein und heilig, sagt er, rein und heilig. Das heißt, sie hat einen unmittelbaren Kontakt zu Gott. Da ist nichts abgenabelt, da lehnt sich nicht jemand gegen Gott auf, da blendet er die Weisheit Gottes nicht aus, sondern im Gegenteil, er sucht sie, er fragt danach und versucht die Quelle des Geistes Gottes wieder neu für sich in Anspruch zu nehmen. Da versucht ein Mensch eben sich Zeit zu nehmen, um Gottes Geist auch Einfluss nehmen zu lassen im Leben. Im Gebet, in der Stille, aber manchmal auch im Feedback von anderen, was sie mir spiegeln, dass ich das nicht automatisch ausblende. Wer weise sein will, wird also nicht dauerhaft losgelöst von Gott Streit suchen. Manchmal müssen wir um der Gerechtigkeit willen Streit suchen. Also wir wissen, wenn wir das sagen, dann löst das Streit aus. Aber das Ziel wird nie sein, immer wieder Streit zu erzeugen, Unfriede, sondern das Ziel wird auch sein, dass wir Menschen in die Beziehung zu Gott hineinbringen, wo wieder Friede möglich ist. Denn, so steht es in Vers 17, diese Weisheit ist friedlich, zum Frieden bereit. Da haben wir also das im Blick, was der Versöhnung dient. Wir denken dann lösungsorientiert. Wir denken an neue gemeinsame Wege, statt immer nur an getrennte Wege. Und wir denken daran, nicht einfach nur unsere Meinung durchzuboxen. Diese Form der Weisheit ist auch gütig. Also, gütig, das bedeutet, dass wir auch bereit sind, nachsichtig mit Leuten umzugehen. Ihnen ihr Vergehen nicht immer wieder nachzutragen, hinterherzutragen, ihnen immer wieder vorzuhalten und damit bei der Vergangenheit stehen zu bleiben. Und dann kommt noch eine Eigenschaft, sie ist hörbereit, diese Weisheit. Hörbereit, oh, der Jakobus hat auch schon an einer anderen Stelle deutlich gemacht, dass er einlädt, erstmal zu hören, statt immer nur zu reden. Hinzuhören, wahrzunehmen, was will der andere mir sagen? Ist manchmal so schwer, zuzuhören, ohne gleich zu reagieren. Aber ich denke, auch das ist etwas, was am Arbeitsplatz so wichtig ist. Auch bereit zu sein, Feedback zu bekommen, dem zuzuhören und zu gucken, was ist das Körnchen Wahrheit, was mir helfen kann, weiterzugehen, nach vorne zu gehen, mich zu verändern und letztlich damit auch ja teamfähiger zu werden. Ich weiß nicht, wie das für dich ist. Ich finde, das ist keine Entspannungsübung, ja? Wenn mir jemand etwas sagt, was eben mich irgendwo trifft oder emotionalisiert, da kommt eher diese Schranke. Aber das ist so wichtig. Wir haben in unseren FEGs mittlerweile auch ein System eingeführt, dass leitende Mitarbeiter jedes Jahr ein Feedback-Gespräch führen. Weil wir gespürt haben, dass wir das einüben müssen, das trainieren müssen, zu hören und wahrzunehmen, wie andere uns wahrnehmen, weil wir alle einen blinden Fleck haben. Also, hörbereit. Diese Weisheit, sie enthält auch Barmherzigkeit. Da lasse ich mir also etwas zu Herzen gehen und blocke nicht automatisch ab, wenn ich Not anderer sehe. Klar, wir können nicht jeder Not hinterherlaufen und auf jede Not reagieren, aber Barmherzigkeit ist ein wichtiger Charakterzug der Weisheit. Und deshalb steht der Baum, dieser schöne grüne Baum, da in der Mitte, sie bringt Frucht. Sie ist zum Nutzen, zum Ertrag für andere, für mich selber und ja, hat etwas Nachhaltiges, könnte man auch sagen. Und sie ist unparteiisch und aufrichtig. Unparteiisch meint ohne Vorurteil. Ich gehe erstmal auf das ein und gucke erstmal, bevor ich ein Vorurteil habe und ja das auch in Worten ausdrücke. Und aufrichtig, richtig, das meint, dass sie ohne Verstellung unterwegs ist. Am Ende einfach auch nochmal für dich persönlich jetzt vielleicht einen kurzen Augenblick der Stille, wo du mal überlegst, gibt es irgendetwas, wo du sagst, das wünsche ich mir. An einem dieser Punkte hänge ich vielleicht im Moment fest. Ein Augenblick der Stille, wo jeder das mal für sich reflektieren kann. Fakt ist, und das hat Jakobus in seinem Brief auch schon vorher deutlich gemacht, diese Weisheit ist nicht automatisch auf einen Schlag da und dann ist das umfassend alles mit allen Punkten erledigt, sondern es ist ein Prozess. Und den Vers blenden wir jetzt auch nochmal ein, Jakobus 1, Vers 5. Wir haben die gute, oder wir werden eingeladen, eben da, wo wir einen Mangel spüren und generell Weisheit uns wünschen, dass wir dieser Sehnsucht Ausdruck verleihen und dass wir dieser Sehnsucht nachgehen und dass wir das auch Gott selber sagen. Wenn du irgendwo etwas spürst, das du haben möchtest, dann das Gott zu sagen. Und ja, ich kann es dir nicht versprechen, aber es steht ja hier in der Bibel. Also Gott ist ein Geber, er möchte uns beschenken, er will, dass wir wachsen. Und deswegen verlasse ich mich jetzt auch auf diese Worte, dass wir das tun können und dass dann auch etwas passieren wird. Ich lade dich ein, diese Woche zu nutzen oder heute diesen Sonntag zu nutzen, den Ruhetag zu nutzen, wie wir von Marina gehört haben. Ja, dich da neu anzudocken und ihn zu bitten, wo du den Wunsch hast, dass mehr Weisheit reinkommt. Und stellvertretend für uns alle möchte ich das auch jetzt in einem Gebet tun. Ja, Vater, ich danke dir, dass du uns das zugesagt hast, dass da, wo Mangel da ist, dass du den füllen willst. Und dass du da auch Weisheit hineinlegen willst. Du weißt, wo jeder Einzelne von uns steht. Wo er vielleicht scheitert, gescheitert ist, vielleicht auch ja in dieser Woche neu scheitern wird. Aber danke, dass du zusagst, dass du da, wo wir dich darum bitten, du auch auffüllen wirst. Du neue Weisheit hineingeben wirst, hineinlegen. Und ich bitte dich darum, dass wir das konkret erleben in den unterschiedlichen Lebenssituationen, in denen wir unterwegs sind. Ob wir nun diesen Ferienwochen Urlaub haben oder ob wir an der Arbeit sind, ob wir in Konfliktgesprächen unterwegs sind, ob wir gesundheitlich an Grenzen sind und Entscheidungen treffen müssen, wo auch immer, Herr, ich bete darum, dass du den Mangel an Weisheit ausfüllst und dass wir spüren, ja, es gelingt. Es gelingt mit dir und es gelingt mit deinem Geist, der uns neue Impulse geben will, so dass wir gute Entscheidungen treffen und auch gute Worte aussprechen. Vater, danke, dass wir auch diesen Gottesdienst gemeinsam im Frieden feiern dürfen. Andere leben in anderen Regionen, wo es ganz anders aussieht. Und auch an sie möchten wir jetzt denken, dass du ihnen dort, wo sie in Kriegssituationen unterwegs sind, auch Weisheit schenkst. Es sind so viele Entscheidungen zu treffen, zu bleiben, zu fliehen, sich zu wehren, sich hinzugeben, wie auch immer. Wir beten auch da um Weisheit. Und Menschen werden auch verfolgt, weil sie an dich glauben. Und auch da ist es so schwierig abzuwägen, wo soll man dich bezeugen und wo soll man schweigen. O Herr, gib den Verfolgten Kraft und auch neuen Glaubensmut. Danke, dass es uns aber so gut geht und danke auch für diesen Tag der Ruhe. Lass uns neu auftanken. Und gib uns neue Kraft auch für die neue Woche. Amen.